Heute zu Gast vom Tiefkühl-Pizza-Wunderunternehmen Gustavo Gusto, der Gründer und CEO Christoph Schramm sowie sein Co-Gesellschafter und CMO Michael Götz.
Ein Handelspartner hat zu uns gesagt, dass das für ihn der erfolgreichste Produktstart der letzten 15 Jahre war. Also wirklich, das hat sich so schnell, so stark gedreht. Es gab auch, es ist ein bisschen dieses Local Hero Thema, weil es gab ja die Großen und dann ist da plötzlich einer, das kleine gallische Dorf aus Bayern, ja, der das plötzlich alles anders macht und ihn Scannerzahlen beschert, wo sich Märkte richtig gebettelt haben bei uns in der Gegend. In Wolfratshauser Markt gegen Gerrit Rieder Markt und man hat so geguckt, ich habe die Woche so und so viel Pizzen davon verkauft. Ja, schau mich an, ich habe so und so viel verkauft. Also das war wirklich eine richtige Bewegung drin und das hat der Handel gesehen und ich glaube, die fanden es auch cool. Weil man darf nicht vergessen, das hat Bewegung in den gesamten Pizzamarkt gebracht. Der war ja relativ stagniert, also stagniert, es ist nicht wenig Neues passiert. Das war relativer Stillstand, der war gut aufgeteilt auf wenige Player und dann kam ein neuer, der alles anders macht.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Ich habe ja im Intro gesagt, Wunderunternehmen Gustavo Gusto und das meine ich wirklich, weil es ist aus meiner Sicht fast unglaublich, dass es gelungen ist, eine Firma zu bootstrappen, also ohne externe Gelder aufzubauen, die eine eigene Produktion hat, die mittlerweile für deutlich, deutlich über 100 Millionen Tiefkühlpizzen in den Lebensmittelhandel verkauft, ohne dafür jemals echte Werbung gemacht zu haben. Wie also ist es dem Christoph und später dem Michael gelungen, dieses kleine Wunder herbeizuführen? Liegt es vielleicht daran, dass gerade generell im Bereich Lebensmittel viele neue Konzepte funktionieren? Wir hatten ja auch hier schon im Podcast Y-Food oder Ankerkraut oder ähnliche. Aber der große Unterschied ist, die haben halt eine eigene Produktion, die haben eine wirklich eigene Wertschöpfung. Die arbeiten nicht mit Lohnabfüllern zusammen, die haben wirklich eine eigene Brand gebaut. Dahinter steht kein Influencer, sondern eher das Talent von Christoph, eine eigene Logistik, eine eigene Produktion für Pizza wirklich aufzubauen, selber. Und das Talent von Michael, sehr, sehr speziell zu kommunizieren, ohne auf die klassischen Reichweiten überhaupt zurückgreifen zu müssen. Also die ganze Geschichte von Gustavo Gusto. Auf geht's!
Herzlich willkommen, Christoph. Hi, Michael.
Hi, servus.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ja, ja. Also ich bin wirklich hochmotiviert. Ich verfolge Gustavo Gusto seit vielen Jahren. Also auch beim Büro und im Büro gibt es immer wieder eure Pizzen und die Geschichte und die Werbesprüche auf der Pizza und so. Also ist schon irgendwie da gleichzeitig auch natürlich Food-Segment, wo sich in den letzten Jahren so viel getan hat. Wir haben ja schon einige Food-Gäste von Y-Food und Ankerkraut. Und, aber eigentlich seid ihr sozusagen die erste ganz große Player. Aber es war nicht so geplant. Also lass uns mal kurz anfangen. Christoph, du hast im Italien-Urlaub gerne Pizza gebacken.
Fast. so ungefähr. Nein, es war so, dass ich habe in Passau studiert. Wir haben beide in Passau studiert. Wir haben sowieso alles, glaube ich, zusammen gemacht. Wir sind Banknachbarn seit der ersten Klasse gewesen. Und ich habe mit einem anderen Kommiliton, mit einem anderen Kumpel, nach dem Vordiplom, oder wir, nee, wir haben aufs Vordiplom gelernt, glaube ich, gerade, und haben überlegt, was wir machen können.
BWL.
Genau, BWL, was für Geschäftsideen wir umsetzen können und alles Mögliche uns überlegt. War sogar mal, ich habe nicht mehr viele Ideen im Kopf jetzt, ich weiß nicht mehr, was alles dabei war. Eine kann ich mich noch erinnern, das war so ein Kreuzfahrtschiff.
Aha.
Wo ich gesagt, wir wollten so ein Spring Break Kreuzfahrtschiff chartern, also sowas gab es in USA, kannte der mein Kumpel das, und ja, hat aber nicht geklappt, aber wir sind dann bei einer Pizzeria gelandet. Also,
oh, wow, das ist nicht so innovativ eigentlich.
Nee, wir wollten eigentlich einen Pizzaschnittenladen aufmachen, wo die Pizzen, so ganz große Pizzen, mittlerweile gibt es ja einige, die in der Auslage sind, und es gab aber damals so ein Konzept, wo die Pizzen frisch gemacht wurden, und die sind dann unter der Wärmelampe gelegen kurz und hatten einen hohen Durchsatz, immer gute 1A-Lagen, und wenn sie nicht innerhalb von ein paar Minuten weg waren, dann sind sie irgendwie wieder weggekommen. Und wir haben das beobachtet. In Bozen gab es diesen Laden. Es war auch eine kleine Kette, 3 Läden, und sowas wollten wir auch machen. Gab es auch in Deutschland überhaupt nicht sowas. Sowas wollten wir machen, aber haben kein Lokal bekommen, weil wir zu wenig Geld hatten oder noch keine Referenzen. Also war recht teuer, und wenn du Student bist und es ist ein Laden, der sehr begehrt ist in der Fußgängerzone, dann hast du halt vielleicht doch nicht so gute Karten, den zu bekommen.
Aber am Ende hat es dann noch geklappt.
Und, ja, und dann war gegenüber von der Uni eben ein Lokal frei, und dann haben wir gesagt, das stand seit 2 Jahren leer. Und wir gesagt, warum machen wir nicht einfach ein Studentenlokal, eine Pizzeria, so eine Holzofenpizzeria. Gab es nicht in Passau zu der Zeit, und ich gesagt, ja, das könnte man doch machen. Also sind dann eben dann nach Italien, haben uns einige Pizzerien angeschaut, mit vielen Pizzabäckern und Pizzeria-Betreibern gesprochen, und haben gesagt, das probieren wir jetzt einfach aus.
Und haben das ein paar Jahre gemacht.
Und das haben wir dann, ja, genau, haben das Lokal selber umgebaut, also alles mit ganz wenig Geld haben wir das aufgemacht, und das war halt ein Studentenlokal. Und es hat jeder gesagt auch, das weiß ich eben noch, dass jeder gesagt hat, ja, das kann's ja nicht, das kann ja nicht funktionieren, steht seit 2 Jahren leer. Der davor hat es nicht geschafft, und jetzt wollt ihr, und die Uni ist ein bisschen außerhalb, und die Leute, die Studenten gehen erstmal heim und gehen dann nicht wieder raus aus der Stadt. Parkplätze gibt es auch keine, also es kann nicht funktionieren. Aber es ist halt so typisch deutsch, gell? Die. Und ja, es hat geklappt dann. Und
dann habt ihr davon mehrere gemacht sogar auch.
Wir haben dann mehr gemacht, also die gleichen Leute haben dann gesagt, ja klar, neben der Uni muss ja klappen, oder? Und hat funktioniert. Wir hatten zwar keine Ahnung von Gastronomie, das Produkt war aber von Anfang an gut. Also wir haben das von Italien praktisch mitgebracht und selber viel probiert und haben immer, ich glaube, du warst auch dabei, Mitch, oder öfters bei den Verköstigungen, Käse auf verschiedene Mozzarella-Arten ausprobiert und von Teigen rumgetüftelt. Und
ich habe nur 200 Pizzen gegessen.
Ja, und dann haben wir unsere Pizza entwickelt, und die hat auch richtig gut funktioniert. Und das Drumherum, das ist halt dann immer professioneller geworden, und haben dann noch eine Pizzeria aufgemacht und noch eine, hatten dann 3. In der Spitze waren es sogar mal kurzweilig 4.
Und was hat dich denn dazu gebracht zu sagen, jetzt machen wir nicht die 5., 6., 7. Pizzeria auf, sondern jetzt bringe ich eine eigene Pizza in den Handel, weil das ist ja schon ein großer Schritt.
Ich habe mich halt irgendwann mal gefragt, ob denn eine Tiefkühlpizza, wie es denn wäre, wenn man unsere Pizza jetzt mal einfriert, und ob denn eine Tiefkühlpizza so schmecken muss, wie sie schmeckt, weil ich habe damals auch das so empfunden, dass die Pizza ganz anders, die Tiefkühlpizza ganz anders schon aussieht. Also schon auf dem Karton sieht es anders aus. Wenn es auf dem Teller liegt, das hat für mich jetzt nicht so wirklich was mit einer richtigen Pizza zu tun gehabt. Also nach meinem Empfinden.
Und dann hast du gesagt, jetzt mache ich mal eine.
Und dann habe ich einfach mal unsere Pizza mal halb gebacken, habe sie aus dem Holzofen rausgeholt nach der halben Zeit und habe sie in den Pizzakarton gelegt und in die Tiefkühltruhe. Und am nächsten Tag mit nach Hause genommen und im Haushaltsofen fertig gebacken. Und der Geschmack war eigentlich der gleiche. Und da habe ich mir gedacht, aha, es geht also auch anders. Und das war so der Ursprung.
Und dann hast du einen Produzenten gesucht oder habt ihr aus den Restaurants heraus selber irgendwie die ersten Tiefgepizzen? Ich meine, man braucht ja schon eine Menge. Also wie kommt man dann? Also
ja, eigentlich war da was dazwischen noch, weil eines unserer Lokale war ein Bringdienst, und das war auch das umsatzstärkste Lokal. Und da haben wir uns gefragt, also wieso ist Pizza eigentlich erstmal das Produkt Nummer 1? wo es eigentlich so ungeeignet ist zum Liefern. Große Oberfläche, wenig Volumen, kühlt aus und soll eigentlich auch noch soll heiß und knusprig sein. Und das kollidiert eben auch miteinander. Also wenn es heiß ist, dann ist es aber, dann ist sie so lapprig. Mhm. Und wenn du den Dampf rauslässt, dann bleibt sie vielleicht knusprig, aber dann ist sie kalt. Ja. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas, wir haben alles Mögliche ausprobiert. Also wir haben verschiedene Öfen gebaut, verschiedene Boxen darum experimentiert, auch an den Kartonagen haben wir viel gemacht, aber so ganz optimal war es halt nie. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, die Pizza muss eigentlich vor der Haustür gebacken werden. Und dann haben wir ein Pizzamobil entwickelt. Dann haben wir so einen ersten Prototypen, einen zweiten, einen dritten und haben gesagt, also die Grundpizza muss aber dann, weil kann nicht in jedem Mobil ein Pizzabäcker drin sein, die muss eben zentral produziert werden, dass sie dann nur noch belegt wird im Mobil.
Okay.
Und haben da auch mit dem Lehrstuhl Produktion und Logistik von der Uni Passau eine Masterarbeit bekommen für die optimale Bestückung, optimale Distribution der mobilen Verkaufseinheiten. Und dann haben wir da 2 Jahre dran gearbeitet und wollten uns mit dem praktisch da mit dem Konzept in neues Fahrwasser vorwagen. Und das war aber relativ komplex und war nicht so einfach, wie wir das erwartet hatten. Und ja, dann ist uns irgendwann das Geld ausgegangen oder wäre uns fast ausgegangen. Dann haben wir gesagt, ja, wir konnten nicht mehr die Grundpizza nicht mehr in unseren Standorten produzieren. Also das heißt, wir mussten woanders hingehen. Wir mussten eine neue Produktionsstätte aufmachen. Und da habe ich natürlich, größenwahnsinnig wie ich war, viel zu groß, es waren 1000 Quadratmeter. Damals also unvorstellbar groß. Und da haben wir dann so einen kleinen Ofen reingestellt, 80 Zentimeter Backkammerlänge, einspurig, ein Edelstahltisch davor, einer dahinter und einer daneben, wo ein Schockfroster drauf stand. Und da wollten wir die Grundpizza produzieren und die dann in die Mobile. Und
das heißt, ihr wart schon in die Produktion reingerutscht über dieses Mobil.
Genau, richtig. Und die Mobile sollten eben dann einmal am Tag bestückt werden und dann von Adresse zu Adresse fahren. Aha. War eben dann relativ aufwendig, mit vielen, wirklich vielen, vielen Problemen und Kinderkrankheiten behaftet noch. Und dann haben wir gesagt, ja, bevor uns jetzt das Geld ganz ausgeht, weil die Miete war dann schon relativ hoch für damalige
Verhältnisse. Für die Fertigungshalle und so.
Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir schon den Ofen und das Zeug da, und jetzt können wir auch gleich komplett fertige Pizzen an Gastronomien verkaufen.
Habe ich gelesen, irgendwelche Tennis-Gastronomien?
Ja, so genau, sowas. Also Kneipen, Schwimmbäder, Cafés.
Und habt ihr damit dann schon, sagen wir mal, richtig Umsatz machen können?
Also wir haben innerhalb von einem Jahr ungefähr 150 Kunden aufgebaut, haben einen kleinen Marktbegleiter, den Pizza-Sepp, haben wir übernommen. Aha. Der hatte 25 Kunden oder sowas, aber es hat uns geholfen, war so eine Basis auch, auf der man aufbauen konnte. Und das war nicht schlecht, aber 150 Kunden sind viel erstmal, klingt erstmal viel, aber es war so klein. Und wir hatten dieses ganze Endkundengeschäft, das hat uns aufgerieben. Da hast eine schlechte Zahlungsmoral, dann vergisst du wieder zu bestellen der eine, dann macht das passt wieder nicht, die Befindlichkeiten wieder, die ständig wirst aufgehalten. Und haben dann gesagt, und das war auch sehr aufwendig, das Geschäft, weil ich war in der Produktion viel, oben Büro, dann abends noch Vertrieb und dann habe ich zweimal in der Woche dann noch so eine Tour gefahren, bis drei Uhr nachts oder so, haben uns so einen 3,5 Tonner gekauft, Ticker, so einen gebrauchten für 5.000 Euro und dann sind wir...
Wie groß war denn das Unternehmen damals in der Phase? Also mit der Gastro, mit der
Produktion? Ja, wir haben angefangen mit 100 Pizzen am Tag und die Gastro war dann da haben wir 2 Lokale verkauft. Und das eine Lokal ist so mitgelaufen noch.
Okay, es war doch kein
Unternehmen. Also, das war schon ein neues Unternehmen.
Okay. Aber ihr habt niemals Investoren oder so aufgenommen?
Nee.
Bis heute nicht. Also,
ich habe ein LFA-Förderdarlehen bekommen aufgrund meiner Gastro.
LFA heißt?
Das ist die Bayerische Förderbank.
Ah, okay, dann die Landesvariante davon.
Ja.
Okay. Und dann habt ihr mit diesem, wie hoch war das Darlehen?
300.000 Euro.
Immerhin.
Immerhin, und es stand auch auf der Kippe, also das war nicht sicher, dass wir es bekommen.
Aber für den Lieferdienst.
Genau, das Konzept war gut auch, meiner Meinung nach. Also,
warum habt ihr denn das Konzept geändert und dann wann der Schwenk in das heutige Business?
Wir haben das geändert mit der Entscheidung, jetzt eben auch fertige Pizzen dann an die Endkunden zu verkaufen. Im tiefgekühlten Zustand. Und das haben wir eben begonnen mit den Gastronomien und haben dann nach einem Jahr, das war 2014, und 2015 haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir zum Großhandel gehen, weil wir dieses Endkundengeschäft einfach weghaben wollten.
Und wer war euer erster Partner im Großhandel?
Das war Servicebund. Und das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr, welcher Servicebund, Rittner, glaube ich, war das. Aber wir haben...
Also eine kleinere Hand, nicht jetzt Edeka oder Rewe, sondern das kleinere.
Nee, genau. Also einfach, eigentlich ist es ein Logistiker fast, kannst du sagen. Also der macht die Abwicklung für dich. Es wurde uns zwar gesagt, also ja, wir sollen so viele Außendienstmitarbeiter und dann gibt ja mehrere Servicebund-Gesellschaften und ja, wir haben so viele Kunden und so viele 1000 Kunden und Pizzen können und wir natürlich, boah, Großhandel, boah, jetzt geht's los und gebracht haben sie uns keine einzigen Kunden, glaube ich. Aber es war trotzdem gut, weil wir konnten uns auf das fokussieren, was für uns wichtig war, nämlich die Produktion und den Vertrieb und hatten dieses ganze Endkundengeschäft, diese Abwicklung weg. Und das war so. Und wir sind durch den Großhandel auch in die Kantinen reingekommen. Weil die Kantinen, die großen Kantinen wollten jetzt nicht einen weiteren Lieferanten selber aufschalten, der sie beliefert, sondern die wollten einfach beliefert werden über ihre bestehenden Partner, über ihre Logistiker.
Und der Servicebund war dann ein Partner
und von vielen. Genau, Menschen. Richtig, genau. Und Aha. Die haben dann immer so zum Beispiel einen Servicebund und einen Transgourmet oder Chefs Culinar oder so. Haben halt dann so 2, 3 Lieferanten. Und wenn du da drin bist, dann kannst du halt dann über die auch liefern und kommst leichter in die Kantinen rein. Und die Kantinen haben dann schon mehr Stückzahlen auch abgenommen, als jetzt so die Kneipe ums Eck. Und das war 2015 so der erste Schub. Also wir haben, glaube ich, eine Erfolgsquote von ich genau weiß ich es nicht mehr, aber 50-70%.
Aber wenn ich es richtig sehe, dann war 2014, 15 schon dein Unternehmerleben 10-12 Jahre alt. Also ich meine, das heißt, du...
Ja, ich habe aber...
Heute 46? Das heißt, wenn ich...
45, mach mich nicht noch älter.
Du bist heute 45?
Und nur weil ich heute älter ausschaue. War ein harter Abend gestern.
Aber, also, das heißt, du bist dann schon 10 Jahre lang aus dem Studium heraus quasi...
Nicht raus aus dem Studium, das war das, die Pizzerien, das war neben dem Studium.
Hast du das Studium fertig gemacht?
Ja.
Okay, das heißt, du hast jetzt noch nie angestellt gearbeitet, insofern hast du 10 Jahre lang mit den Restaurants und Lieferdienst rumprobiert, bevor dann ihr das Modell gefunden habt, 10 Jahre später, was ihr dann skalieren konntet. Und in der Zeit, wo du sozusagen da rumprobiert hast, da warst du klassisch in der Werbung.
Ja, also als es losging, wir haben zusammen studiert in Passau eben und ich durfte mich schon mit durchfuttern bei den Tests und es ging eigentlich schon los damals, dass in der Nacht- und Nebelaktion, mir als das Lokal aufgesperrt hat, dann auch, das war aber damals reiner Freundschaftsdienst, dass wir die ganze Uni zuplakatiert haben mit Werbung für den Laden. Also war mein erster Berührungspunkt zu ihm schon noch, während ich studiert habe. Und da haben wir, du darfst ja offiziell die Unis nicht plakatieren, das wussten wir ja auch. Haben trotzdem in einer Nacht- und Nebelaktion die komplette Uni zugetackert. Also alles von Vorlesungsräumen, Toiletten, die Mensa, alles zu, wurde natürlich abgenommen, aber es reichte, dass das.
Das ist eine Anzeige, kriegst du noch.
Also wir haben das nicht getan. Ja, also so ging es irgendwie, dann war das tatsächlich relativ schnell die Leute da reingespült und ich weiß auch, dein Papa den Boden, haben wir gestern drüber gesprochen, dass dein Papa den Boden noch verlegt hat und ich habe den Ofen noch mitgestrichen und andere Freunde haben die Sitzbezüge gestaltet.
Aber du wolltest die mit der Reinfirma, sondern du bist dann klassisch erstmal in einen normalen Job gegangen. Warst dann hier bei Think in Hamburg unter anderem mit Michael Trautmann und so, den wir auch gut kennen, unterwegs. Also so
genau.
Ein ergreifbarer Lebenslauf.
Ich bin, ja genau. Na, ich wollte schon immer kreativ arbeiten. Ich schwankte zwischen Journalismus und Werbung und als Texter dann. Habe mich dann aber für die Werbung entschieden und bin hoch nach Hamburg. Hatte eigentlich sogar schon in München einen Job, aber ich habe eine Diplomarbeit geschrieben über Humor in der Werbung. Und was ich so theoretisch zusammengeschustert habe, wollte ich mal abklären mit Leuten aus der Branche und habe 10 Leute interviewt. Und einer davon war André Kemper. Und der hat mich gefragt, sag mal, was willst du denn nicht machen mit so einer Diplomarbeit? Und ich meinte Texten. Und da hat er gemeint, ja, also, kommst hoch. Hab mich gerade gegründet. Und die hat gerade frisch Audi gewonnen und Paulaner und Mediamarkt. Und es galt damals als eine der spannendsten Agenturneugründungen. Und das war natürlich, fand ich sau spannend. Und Hamburg hat mich auch gereizt. Und so kam ich dann nach Hamburg.
Das heißt, du bist damals kein Gesellschafter gewesen, sondern wie viele Leute waren damals mit dabei bei der Gründung? Also heute ist ja so, dir gehören 70%, Christoph. Mhm. Und du bist mit beteiligt. Wie viele Leute sind noch beteiligt heute?
6 Leute?
Ich glaube, ja.
Und das sind auch die Partner aus der Gründungsphase dann, die dann immer schon dabei waren?
Also wir haben es eigentlich zu zweit gegründet und der Gesellschafter jetzt, das ist der zweitgrößte Gesellschafter noch, der sich aber jetzt zurückziehen will.
Aha.
Und aus persönlichen Gründen. Und dann kamen eben noch ein paar dazu. Er kam ja noch dazu, dann kam der... Also wir hatten ja kein Geld am Anfang und haben dann auch die Leute, also auch der Vertriebsleiter, der Guido, der ist dann mit Anteilen auch praktisch ruhig gestellt worden. Und die haben ja alle mit ganz wenig angefangen und ich glaube, der hat mit 1.000 Euro, für 1.000 Euro gearbeitet. Im Monat war nichts da.
Aber es gibt keine Profi-Investoren bis heute nicht.
Nee, die gibt's nicht. Also wir haben schon überlegt, ob wir einen Investor mal aufnehmen sollen oder nicht. Aber erstmal, ich bin Sternzeichen Waage, ich kann mich immer so schlecht entscheiden. Und dann haben wir eigentlich auch keine Zeit gehabt, irgendwie uns. Das ist ja so ein Prozess, dauert ja schon auch ein bisschen. Und wir waren immer die ganzen letzten Jahre immer noch, okay, wir müssen das jetzt machen, wir müssen das noch machen, das noch machen, das noch machen. Und jetzt noch so ein Investorenprozess können wir gar nicht darstellen, haben wir dann gesagt. Und man sagte, eigentlich brauchen wir es auch gar nicht, also bisher haben wir es nicht gebraucht.
Aber ihr seid dann immer aus dem...
War aber schon knapp am Anfang, also die ersten Jahre waren schon sehr, sehr eng immer und ich habe schon ganz viele Luftschlösser bauen müssen, um die Banken und eigentlich alle Beteiligten ruhig zu halten.
Wie war denn dann sozusagen die operative Reise? Also wir haben jetzt verstanden, ihr habt dann irgendwann gemerkt, okay, in den Handel zu gehen macht Sinn, dann aber sozusagen an Kantinen verkauft. Aber irgendwann muss doch der große Sprung gekommen sein oder irgendwann wurden die Sprünge größer. Weil ich meine, heute, wie gesagt, reden wir über eine Firma, die macht jetzt dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr als 120 Millionen Umsatz. Was plant ihr dieses Jahr?
150.
150? Also irgendwann sind da was waren dann so die ganz großen Meilensteine?
Was waren die großen Meilensteine? Also wir haben den ersten Sprung haben wir eben mit dem Großhandel gemacht. Das war 2015, aber war natürlich auch noch relativ klein und waren wir auch jetzt, ich glaube, 10 Leute waren wir da. Angefangen ja mit, weiß ich noch, 2 rumänische Pizzabäcker und ich und einem Büro noch. Aha. Also das war alles.
Okay.
Und
dann habt ihr aber irgendwann bei Rewe, bei Edeka, bei den Großen vorgesprochen?
Das war 2015 kam eben der Großhandel und ich habe auch in 2015 bei der Rewe angerufen und wurde auch eingeladen. Und dann es war jetzt Rewe Bayern und der hat dann auch gleich gesagt, also er will die Pizza haben.
Aha.
Er will es probieren. Und eigentlich wollte ich jetzt, weil ich gehört habe, dass Rewe für die Bäckereien irgendwelche Böden sucht. Also das war so wurde es an mich herangetragen und dann habe ich aber natürlich gleich die ganze Pizza mitgenommen und die wollte er unbedingt haben. Und das war Anfang 2016. Das heißt, wir haben Anfang 2016 die Hälfte der bayerischen Märkte, also es waren so 200 Märkte, gute 200 Märkte, haben wir beliefert.
Aha.
Und hatten einen Exklusivvertrag mit der Rewe für ein Jahr. Und das war auch vollkommen in Ordnung, weil wir eh nicht mehr produzieren konnten. Also das, wie wir das gemacht haben am Anfang, das war eh Wahnsinn. Also wir haben die Kartonagen abgestempelt, jeden einzelnen, haben dann eine Stunde lang gestempelt. Manchmal haben wir nach der Stunde festgestellt, scheiße, das Rädchen vom Stempel hat sich verschoben. Alles wieder neu stempeln. Dann haben wir die so aufgestellt, den Karton, auf einer Seite dann mit so Widerhaken dann zugemacht und dann in so einen Einkaufstrolli, also in so einen, wie die Supermärkte eben haben. Haben wir dann so 10 solche Trollys voll gemacht und dann haben wir die Pizzen gebacken und foliert, einzeln von Hand foliert mit so einem Winkelschweißer und haben die dann oben reingestellt und dann ganz zugemacht.
Aha.
Alles von Hand. Und als wir die erste Bestellung, das weiß ich noch, das waren 6 Paletten, da haben wir 330 Pizzen drauf gehabt und als die 6 Paletten da so vor uns standen, das war schon beeindruckend. Da war man dann schon stolz.
Aber ich meine, irgendwie müsst ihr dann in die absolute Massenfertigung reingerutscht. Habt ihr euch irgendwann jemanden geholt, der Maschinen, also oder der Produktions-
Ja, und dann haben kann? Wir, genau, dann haben wir natürlich geschaut, wie wir die Produktion rauffahren können und wie sie es handeln lässt. Also es war ja klar, dass wir so nicht weitermachen können. Und wir hatten ja zuerst einen Tisch, einen Edelstahltisch, Ofen, Edelstahltisch. Dann haben wir so Rollenbahnen genommen, wo wir dann die schon anschieben konnten und haben dann die so vorbeigerollt und dann standen zwei Leute, die sie belegt haben und haben sie immer so weitergeschoben. Dann haben wir irgendwann uns Förderbänder, so gebrauchte, nee, ein Förderband neu sogar gekauft, das weiß ich noch, das in den Ofen reingefahren hat, wo wir dann, weil wir hatten, mussten ja erst mit der Schaufel die in den Ofen rein, also vom Edelstahltisch mit der Schaufel aufnehmen und dann in den Durchlaufofen, also auf die Steinplatten anlegen. Und dann haben wir irgendwann ein Förderband gehabt davor. Und dann haben wir irgendwann einen größeren Ofen, der dann zweispurig war, auch ein Gasterofen. Also kein Industrieofen. Der war dann, statt 80 Zentimeter war der dann 1,50 Meter lang und war eben zweispurig. Und das war dann schon eine Steigerung. Und dann immer der Schockfroster war dann nicht mehr ein Tischschockfroster, sondern haben wir einen Schrankfroster gekauft, gebraucht, hat nicht funktioniert, war dann Katastrophe, was ich an gebrauchten Zeug gekauft habe, was nicht funktioniert hat.
Aber irgendwann kam mal jemand um die Ecke und hat euch erklärt, wie man eine richtige Produktion...
Nee, das kam nie einer. Das
heißt, du hast alles...
Das habe ich selber gemacht, aber das war auch, das muss ich auch sagen, das ist auch meine Leidenschaft. Also ich könnte mich Stunden, Tage lang drüber nachdenken, wie man was in der Produktion optimieren kann, wie man was besser machen kann, was man für Maschinen braucht. Und ich habe dann immer auch im Internet geschaut, wo kriege ich was her, Plattformen, und habe dann irgendwann so eine gebrauchte Linie bekommen, eine billige Linie. Da waren Slicer dabei und ein Streuer. Aha. Und das war natürlich, ich kann mich auch noch erinnern, dass wenn du so 15 oder 18 so kleine Salamischeiben drauf auf die Piste, glaubst du, wie lange das dauert? Das ist ja ein Riesenaufwand. Und dann haben wir diesen Slicer bekommen und so ist halt peu à peu haben wir dann die einzelnen Schritte optimiert. Und
heute ist das eure erste Fabrik gewesen?
Das war die erste Fabrik. Wir haben dort dann immer mehr reingebaut und 1000 Quadratmeter ist natürlich jetzt ist ja richtig klein eigentlich. Also, aber damals war es halt riesig und haben dann immer mehr reingebaut. Und
wie viel Umsatz hat denn die Fabrik gemacht? Also ihr habt mittlerweile ja eine zweite gebaut, aber...
Wir haben dort, ich weiß noch, wir haben dort 25 bis zu 25.000 Pizzen am Tag geschafft.
Dann. In der Endstufe dann?
In der Endstufe, genau. Da war alles voll, da konnte man kaum noch durchlaufen. Und das war dann, ich war dann froh, dass wir dann im gleichen Ort zum Glück die Möglichkeit bekommen haben, umzuziehen und da Linien reinzubauen. Der Metzgerei Sieber, der ist da insolvent gegangen. Und wir konnten die Immobilie übernehmen. Also nicht, wir haben es nicht gekauft, sondern wir haben sie gemietet. Hm. Und haben da drei Linien reingebaut. Mhm. Und das war das erstmalige, wo wir sagen, wir haben drei Linien, drei automatisierte, richtige Linien, wo wir auch neue Maschinen gekauft haben. Haben auch nicht die besten Maschinen gekauft. Das ist ja ein Lernprozess auch. Aber es war dann die erste richtige Industrieproduktion.
Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen, bis zu 250.000 Euro. Flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter www.molly.com/ OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal, und ist dort einer der besten bewertesten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast.
Okay, und dann parallel habt ihr aber auch immer den Verkauf offensichtlich auch hochgefahren, immer mehr Partner gefunden.
Genau. Das heißt, es ist dann 2017 gleich, haben wir dann gleich angefangen mit der Edeka, auch in Bayern. Und dann kamen halt peu à peu andere Regionen dazu. Und wir haben eigentlich in den ersten 2 Jahren keinen Vertrieb gemacht, oder? Nämlich, also, weil wir es nicht gebraucht haben. Weil die sind alle auf uns zugekommen. Also ich kann mich noch erinnern,
warum, dass... Was war denn an dem Produkt am Ende so cool, dass die es alle haben wollen? Ich meine, am Ende ist es Pizza.
Wir haben unsere Pizza mit Liebe, mit Amore gemacht. Verstehst du?
Okay, aber trotzdem. Also ich meine, man muss ja schon so, gerade im Bereich Pizza, stelle ich mir vor, da muss ich ja einiges drehen, damit der Handel da Bock drauf hat. Es gab ja jetzt auch schon vor euch, lange vor euch, verschiedenste Pizza-Angebote. Dr. Oetker macht seit Jahrzehnten Pizza. Es gibt
wahrscheinlich... Richtig, es wurde uns gesagt, dass... So die Drehzahl, so 4-7 ist die erwartete Drehzahl, wenn ich mich...
Was heißt das genau?
Das heißt, Abverkauf pro Sorte in der Woche. In einem Markt.
Mhm. Also 4-7, das heißt, da muss ein Kunde dann...
Bei 7 muss jeden, wird praktisch jeden Tag halt... verkauft. Genau, einmal zwei, genau.
Und das habt ihr auch hinbekommen?
Wir haben angefangen und haben eigentlich das zum Start gehabt, also ich glaube in der ersten Woche, und sind dann ganz schnell auf 11 und hoch, und das war, ja, da hat es dann geheißen, wow, und da wird sich jetzt einpendeln, und dann waren wir bei 18 und 20.
Aber was
war das enorm?
Ihr seid ein bisschen größer als andere Pizzen, war es die Größe und der Preis? Oder ich meine, ihr habt ja auch, sagen wir mal, eine ungewöhnliche Verpackung, habt da schon immer so Sachen draufgeschrieben.
Richtig, also das haben wir ihm zu verdanken, das war seine Idee, weil Geld hatten wir ja keins für Marketing. Und dann hatte der Michael die geniale Idee, einfach den Pizzakarton so zu gestalten, dass er einfach heraussticht. Also das war ja war alles farblich überladen in den Truhen, und wir waren die Ersten, die praktisch einen weißen, cleanen Karton drin hatten, auch die Größe, sondern wir haben immer gesagt, also wir wollen eine Pizzeria-Pizza, wir wollen uns nicht anpassen, also eine Pizzeria-Pizza hat nun mal keine 24 Zentimeter, und
das heißt, ihr wart auch günstiger durchgerechnet, der Preis war gleich.
Also wenn du es an der Menge, auf die Menge umlegst, dann waren wir eigentlich gleich, aber hatten schon eine andere Pizza, also muss man schon sagen. Und
das heißt, okay, das heißt, ihr wart gleich, eure war auch noch ein bisschen teurer. Es gab zwar mehr, ja, aber sie war teurer.
Ja, sie war also relativ gesehen nicht teurer, aber absolut betrachtet natürlich schon.
Ja, genau.
Aber relativ gesehen war sie ungefähr gleich, aber hatte halt schon eine sehr hohe Qualität.
Und war sichtbar, weil halt groß.
Genau, und wir wollten ja immer von Anfang an, wollten wir eigentlich auf die Zielgruppe gehen, die noch keine Tiefkühlpizza isst eigentlich, oder die gesagt hat, ich will keine Tiefkühlpizza, ich hole sie mir vom Italiener. Und so, da haben wir gesagt, also so viele Menschen essen jetzt noch keine Tiefkühlpizza, und die wir gefragt haben, die sie probiert haben, die haben gesagt, ja, es schmeckt super, und kaufen wir jetzt auch, und würde ich auch kaufen. Und das war eben so, dass er gesagt, okay, da ist halt doch ein Markt da, nur weil jetzt zwei große da drin sind in dem Markt, heißt es ja nicht.
Wir waren die beiden Großen, also
Oetker und Wagner. Und jeder hat mir einen Vogel gezeigt. Du spinnst jetzt völlig, drehst jetzt völlig durch, dass du jetzt als kleiner Zwerg da jetzt in den Markt rein willst, der eigentlich schon voll besetzt ist und der gesättigt ist auch. Und ich habe halt gesagt, ja, wenn du aber ein Produkt hast, das einfach anders, besser, also nach meinem Empfinden eben besser schmeckt, dann ist auch ein Markt da.
Aber lass einmal ganz kurz, Michael, was hast denn du da draufgeschrieben auf die Kartons? Was war denn die Werbeidee, die euch da jetzt geholfen hat?
Ja, es ist, wie Christoph sagt, also wir hatten 0,0 Geld. Also wir hatten keine Investoren, keine Kohle für Werbung. Und da waren irgendwann eben die Überlegungen da, wenn du schon kein Geld hast, dann Launch mit einer Kampagne zu flankieren, dann mach doch die Verpackung selbst zur Werbefläche. Und so wird quasi jeder Karton zu seiner eigenen Anzeige. Und wir haben die Produktvorteile gespielt mit dem Charmant. Also eine Zeile ist zum Beispiel, wir nehmen nur Mozzarella, alles andere ist Käse. Weil bei den anderen gab es Mozzarella-Pizzen, aber im Durchschnitt haben sie eher anderen Käse verwendet. Aber die gute Pizza wird immer mit Mozzarella gemacht.
gemacht. Oder eine echte Steinoffenbarung stand auf einer anderen Pizza.
Steinoffenbarung, okay.
Genau. Oder wir nehmen unser Thunfisch ist handgeangelt, Flosse drauf. Und mit solchen Sprüchen hast du halt sukzessive Qualitätsmerkmale gemacht. Und der Karton ist weiß, nicht weil wir sagen, weiß ist das Beste überhaupt, sondern wir haben uns die Truhen angeschaut und gesehen, dass die Konkurrenz eher bunt oder dunkel drin liegt. Also haben wir weiß genommen. Wir waren, wie Christoph gesagt hat, spürbar größer und dann noch die Sprüche drauf, das hat halt geknallt. Und wir haben diese Verpackung auch mal als Dummy gebaut, sind in den Markt reingegangen und haben einfach mal heimlich sie reingelegt in die Truhen und geguckt, wie knallt es. Und das hat so krass rausgeknallt, dass wir uns ziemlich sicher waren, das ist etwas, was funktionieren wird.
Und wurde uns auch häufig zurückgespielt, dass zugegriffen wurde aufgrund der Verpackung, weil die Verpackung so ins Auge gestochen ist und weil sie so ansprechend und sympathisch gewirkt hat.
Würde man denn jetzt erwarten, also wenn ich das jetzt mitbekomme, die Konkurrenz ist ja auch nicht ganz blöd, dass sie sagen, ah okay, guck mal, da gibt es einen neuen, die machen das irgendwie in weiß und mit so Sprüchen drauf und ein bisschen größer, lass es auch mal machen, das scheint ja ganz gut zu laufen und die da so ein bisschen aus dem Markt behindern. Aber hat keiner gemacht, die haben scheinbar das irgendwie gar nicht wahrgenommen und ihren Stiefel weitergefahren und ihr konntet da irgendwie wachsen.
Naja, sag mal, also die haben uns schon beäugt und wir waren ja die Ersten, die so große Pizzen geliefert hatten. Übrigens waren wir uns auch nicht sicher, dass das funktioniert. Wir waren uns sicher, dass es richtig ist, das zu tun. Weil wir sagen auch immer, wir haben nie versucht, eine neue Tiefkühlpizza in den Markt zu schubsen. Weil das hätten wir nicht geschafft mit dem fehlenden Kapital. Wir haben als Erster versucht, eine richtige Pizzeria-Pizza ohne Qualitätsverlust zu den Menschen nach Hause zu bringen. Das war ein anderer Ansatz. Deswegen auch die Größe. Und dann, das sprengt ja die Truhenlogistik, die Logik. Weil das sind eigentlich ja mit den kleinen Kartons drei übereinander. Mit unserer Übergröße war klar, dass das nicht mehr passiert. Und wir waren uns nicht sicher, ob der Handel sich darauf einlässt, dass es national alle ihre Truhen umstellen, dass wir mit diesen Übergrößen reinkommen.
Und das haben sie ja gemacht.
Wir haben es gemacht und es hat funktioniert.
Also die Truhen haben sie nicht umgestellt, aber die Schränke haben sie umgebaut. Also das heißt, also von der Höhe hat sie nicht Platz gehabt. Und die haben wirklich die Regale, die Regalböden alle umgehängt und die Schränke umgebaut, sodass unsere Pizzen Platz haben.
Weil eure Drehgeschwindigkeit so gut war, dass die gemacht haben, okay krass, das geht so schnell durch. Da müssen wir jetzt reagieren.
Also Wir haben mal gehört, wer hat es gesagt? Ich weiß nicht, aber ein Handelspartner hat zu uns gesagt, dass das für ihn der erfolgreichste Produktstart der letzten 15 Jahre war. Also wirklich, das hat sich so schnell, so stark gedreht. Es gab auch, es ist ein bisschen dieses Local Hero Thema, weil es gab ja die Großen und dann ist da plötzlich einer, das kleine gallische Dorf aus Bayern, ja, der das plötzlich alles anders macht und ihn Scannerzahlen beschert, wo sich Märkte richtig gebettelt haben bei uns in der Gegend. In Wolfratshauser Markt gegen Geretsrieder Markt und man hat so geguckt, ich habe die Woche so und so viel Pizzen davon verkauft. Ja, schau mich an, ich habe so und so viel verkauft. Also das war wirklich eine richtige Bewegung drin und das hat der Handel gesehen und ich glaube, die fanden es auch cool. Weil man darf nicht vergessen, das hat Bewegung in den gesamten Pizzamarkt gebracht. Der war ja relativ stagniert. Also stagniert, es ist nicht wenig Neues passiert. Das war relativer Stillstand, der war gut aufgeteilt auf wenige Player. Und dann kam ein neuer, der alles anders macht. Anderes Pizza, andere Machart, andere Größe, andere Frische. Und das funktionierte dann auf einmal. Und zwar richtig gut. Und dann sind andere Marktbegleiter nachgezogen und haben auch große Pizzen geliefert. Und wir haben, so wird es auch offiziell genannt, die Premium-Tiefkühlpizza erfunden. Also wir haben ein richtig neues Segment erfunden. Und dieses,
ohne es zu wissen, so richtig.
Ohne es zu wissen, ja. Wir haben schon gefühlt, dass das ein anderes Segment sein muss. Aber es wurde irgendwann mal getitelt, glaube ich, von der Lebensmittelzeitung, die Edelpizza und Tiefkühl-Edelpizza. Und das ist so ein Wort, was uns gefreut hat, weil wir es auch so empfanden. Und dann kamen eben andere dazu und sind auch auf diesen hochwertigeren, größeren Zug aufgesprungen. Und dann war es so, dass der Gesamtmarkt wuchs, aber nicht mehr aufgrund des konventionellen Angebots, sondern aufgrund dieser Premium-Richtung. Und innerhalb dieses Premium-Segments haben wir, glaube ich, jetzt einen Marktanteil von, was weiß ich, knapp 70% oder so.
Man muss dazu sagen, und da bin ich sehr stolz drauf, dass dein Einstieg bei Gustavo Guste zumindest ein ganz kleines bisschen auch mit OMR zu tun hat.
Ja, das stimmt. Also die Vorgeschichte ist vielleicht noch vorab, du meinst, ich bin in der Agenturszene, das stimmt, und wir hatten wenig Geld. Das heißt, ich bin bei Christoph schon mitgesegelt, ohne schon wirklich dabei gewesen zu sein. Weil das war bei Ligis Delaney, der Agentur, die hatten ein Prinzip schon mit der Marke Follow Fish, die heute Follow Food heißen. Ja. Das nannte Stefan Schaller, damals mein Chef, Idea Investment. Also er hat Startups sich ausgesucht, an die er geglaubt hat. Und dann hat er gesagt, alles, was wir in-house leisten können, Kreation, Beratung, Strategie, das investieren wir gegen eine gewisse Centbeteiligung pro verkaufte Einheit.
Und über einen gewissen Zeitraum.
Genau, gedeckelt auf ein paar Jahre. Und da konnte ich ihn davon überzeugen, dass wir mit Christoph zusammen versuchen, diese Pizza-Welt zu erobern.
Also Gustavo Gusto war da schon quasi dein Kunde auf eine Art.
Ja, da ging es wirklich los. Also Christoph kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich ihm nicht helfen kann, wollen wir gemeinsam eine Marke aufbauen. Und ich habe zu ihm gesagt, ich alleine kann das jetzt so nicht, aber ich frage mal. Und dann war Stefan eigentlich relativ schnell angefixt und dann haben wir gemeinsam losgelegt. Aber ich war auf der Payroll von der Agentur und habe ja meine eigenen Kunden gehabt, eigentlichen Kunden, und habe halt einen gewissen Anteil meiner Zeit verwenden dürfen auf die Entwicklung der Pizzamarke. Und auch konnte man die Leute bei der Agentur auch aussuchen. Und dann 2017 war es so, dass Gustavo Gusto schon im Markt war. Und man hat gemerkt, dass die Zeit, die es braucht, diese Marke aufzubauen, massiv gestiegen ist, aber ich einfach zu wenig Zeit hatte auf Agenturseite. Das heißt, ich saß nachts oft da, ich saß an den Wochenenden da, hatte aber auch schon ein Kind und es hat mich alles zerrissen. Und mein Herz schlug schon längst zu 2000% für die Pizza und die Chance, eine eigene Firma mit aufzubauen. Und dann saß ich bei dir 2017 und habe den Vortrag gelauscht von Gary Vaynerchuk, Gary Vee, und der hatte sehr inspirierend gesprochen und hat gemeint, dass eigentlich es noch nie so dankbar war, ein Startup zu gründen. Weil du kannst so viel outsourcen. Dinge, die du selbst nicht kannst, findest du auf Knopfdruck quasi. Lagermöglichkeiten, Liefermöglichkeiten. Durch Social Media kannst du direkt mit deiner Kundschaft plötzlich in einen Austausch gehen. Das gab's früher alles nicht. Er meint aber, der Nachteil ist, genau dieselben Möglichkeiten stehen den anderen auch zur Verfügung. Das heißt, machst zu 150% oder machst gar nicht. Und auf den, und ich fand das sehr inspirierend, den Vortrag. Und da habe ich Christoph geschrieben, Alter, pass auf, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dann komme ich komplett zu dir. Und Christoph hat 3 Minuten später zurückgeschrieben, dann komm. Und da ist was, war bei dir.
Okay, also mega ist ja für uns also eine OMR-Erfolgsgeschichte.
Danke, ich. Philipp.
Ja. War das dann schwierig, sich zu einigen? Ich meine, das war damals ja schon eine, sagen wir, eine gut laufende Firma. Wie groß war die vom Umsatz her damals so, Größenordnung?
Wann waren das? Ja, so gut war die.
2017 war schon noch weniger.
Aber das heißt, ihr habt euch dann einmal hingesetzt und okay, ich zahle jetzt irgendwie Betrag X und kaufe mich ein, oder du hast dann einfach...
Nee, es war so, dass er auch, er hatte auch so einen Deal wie die Agentur, er persönlich auch. Also so, dass, das heißt, das war so, wurde so aufgeteilt, Agentur und er. Okay. Das heißt, und wir haben dann das, was, weil es ist ja, wenn kein Geld da ist, dann tut jeder Cent weh, ja. den man eigentlich zahlen müsste. Ja. Das heißt, wir haben immer weiter geschoben, wir haben den Zeitraum nach hinten geschoben. Und es war ja klar, dass wenn wir den Zeitraum hinterschieben, dass dann viel mehr rumkommt. Das heißt, die Agentur und er haben natürlich immer gesagt, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Wenn ihr jetzt nicht zahlen wollt, ist okay, wir schieben einfach. Und irgendwann, es kommt halt immer mehr zusammen, und dann irgendwann haben wir uns einfach geeinigt und gesagt, pass auf, wir lassen das jetzt und wir wandeln das in Anteile. Und
okay, das heißt, das hat aber war ein Gespräch oder zwei und dann habt ihr euch geeinigt.
Ja, das war, wir kennen uns ja lang. Also es waren schon, man hat sich da, glaube ich, ganz gut und schnell geeinigt. Das war.
Okay. Aber ich muss erstmal hinbekommen, ne? So unter Freunden, in so einer, sagen wir doch schon fortgeschrittenen Stufe der Firma. Es war jetzt ja schon ein Modell da, ihr hattet schon irgendwie ein Business.
Ja, aber es war ja auch, ich habe das schon immer so empfunden, dass er da maßgeblich von Anfang an das mit aufgebaut hat. Also es ist ja auch, die Marke ist ja sein
Woher Ding. Woher kommt nicht der Name Gustavo Gusto?
Auch von dir? Ja, musst du ihn fragen.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben seitenweise Namen geschrieben. Da ist man schnell erstmal in diesen Allgemeinschauplätzen, Lafjama oder Ofen. Oder also man hat sehr schnell alle Namen durch, die man eigentlich nicht haben möchte, weil sie alle anderen schon haben. Und dann hatten wir eben erstmal dieses, was Christopher meinte, diesen Liefergedanken. Und dafür hatten wir einen anderen Namen, der wäre Franco Fresco gewesen. Franco Fresco hießen ursprünglich, und dann haben wir aber gesagt, wenn wir in den Handel eintreten, dann wollten wir eine andere Marke haben, weil wir dachten, so ein Premium-Lieferdienst und eine Tiefkühlpizza, nicht, dass das eine das andere vielleicht ein bisschen untergräbt. Und so haben wir eine zweite Marke gegründet, die sollte komplett anders aussehen, aber gefühlt vielleicht ein bisschen wie so zwei Cousins oder sowas. Deswegen Franco Fresco, und dann haben wir diesen Alliteration, wir sind jetzt nicht alliterationsgeil, aber es hat sich, irgendwie hat sich es ganz gut angeboten, weil Gusto heißt nun mal Geschmack, Gustavo, und der Gedanke war, wir heißen Gustavo Gusto, aber wenn die Leute uns mal kennengelernt haben, wie in einer echten Menschenbeziehung, wenn man sich ein bisschen besser kennt, nennt sich beim Vornamen. Also, dass man quasi sagt, hey, ist es Gustavo Gusto, aber die Leute werden schnell sagen, bring mir eine Gustavo mit. Und also auf du mit deiner Lieblingsmarke. Und so fanden wir es dann ganz lustig, und da hat sich irgendwie ergeben. Seitenweise geschrieben, und am dämlichsten Namen sind wir hängen geblieben.
Okay. Okay. Also das heißt, du bist da reingekommen, ihr habt dann am Ende das Handelsspiel immer weiter ausgerollt, nicht nur Bayern, mittlerweile national. Und dann kann man da relativ linear wachsen und sich von der Bank finanzieren lassen.
Irgendwann geht es dann. Also wir haben anfangs schon Friends and Family angezapft. Und es ist eine Sache, die ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Mhm. Wenn es nicht klappt, dann ist es natürlich scheiße. Ja. Aber es hat ja zum Glück funktioniert und wir haben immer so Modelle gestrickt, bei denen die auslaufend sind. Das heißt also, das im Nachhinein haben die alle super verdient, aber sagen auch, scheiße, hätte ich noch härter verhandelt. praktisch so eine Mezzanine-Finanzierungsform, nach so eine Art Nachrangdarlehen, das aber schon an den Erfolg, an den Abverkauf gekoppelt ist, eben mit Cent pro Pizza und das dann irgendwann eben ausläuft.
Aber und, haben die euch nie Investoren angesprochen in all den Jahren?
Also, ja, doch, natürlich. Also die Marktbegleiter haben uns natürlich angesprochen. Und
also ihr hättet auch schon längst verkaufen können?
Ja, klar.
Aber also, warum habt ihr das nie gemacht?
Weil ich habe das immer empfunden, dass es nichts Besseres, nichts Geileres gibt. Also mir macht das so viel Spaß und ich sehe halt, ich habe ein Ziel, also ich sehe, ich weiß, wo wir hinkommen können und...
Wo kann man hinkommen?
Ja, bitte. Lasst euch überraschen.
Aber kann man aber mit dem Business, sagen wir, jetzt macht ihr dieses Jahr 150 Millionen, kann man damit eine Milliarde Umsatz machen?
Ja, klar.
Also dann auch mit Ausland und so?
Ja, also wir sind jetzt, fangen jetzt mit Holland, glaube ich, und Frankreich an und sind in der Dachregion ja schon vertreten und jetzt ist diese Internationalisierungsstufe, die steht uns jetzt eben bevor und ich glaube, dass wir das gut hinkriegen werden und der Markt, ja, Pizzamarkt, man mag es nicht glauben, aber es ist, der Markt wächst weiter. Es ist,
aber in Deutschland,
es gibt sogar,
in Deutschland
ist relativ...
1,2 Milliarden habe ich gesehen oder sowas, ne?
Ja, sowas. Ja. In Deutschland tut sich auch nicht mehr so viel wahrscheinlich, wobei ich auch sage... Ich
10% letztes Jahr gehabt. Also wenn man guckt, 1,2 Milliarden wäre der Gesamtmarkt für Tiefkühlpizza. Ihr macht 120 letztes Jahr, dann hättet ihr 10% des Gesamtmarktes.
Ja, ja. Also wir können unseren Marktanteil erhöhen. Ja. Ich glaube aber auch, dass der Markt insgesamt noch wachsen wird. Ich glaube auch, dass viele, die eben keine Tiefkühlpizza essen, vielleicht auch mal probieren müssen und vielleicht dann der Markt dadurch wächst. Aber vor allem im Ausland ist halt der Markt, also die Wachstumspotenziale, gerade wenn man so Asien, und sind gigantisch.
Also ihr geht jetzt Holland, macht ihr jetzt? Was macht ihr als nächstes?
Ja, Frankreich ist ein sehr interessantes Land für uns. Wir haben uns natürlich angeschaut, welche Länder mehr interessante sind, welche weniger. Und Holland.
Guck mal da, was ist da so ausschlaggebend? Also Größe des Landes nehme ich an.
Größe des Landes, dann pro Kopf Konsum, dann auch die Kaufbereitschaft, Kaufkraft. Und das ist bei, also wir haben auch zum Beispiel in Holland auch schon Tests gemacht, die liefen sehr, sehr vielversprechend. Du musst manchmal, also es ist kein Selbstverständnis, nur weil du in Deutschland funktionierst, dass sofort alle Handelsketten die Arme aufreißen. Du musst schon beweisen, dass du es wert bist. Und deswegen sind so Tests, so kleine Showcases sehr, sehr, sehr hilfreich. Und das nutzen wir jetzt gerade, machen wir auch einen Test, der sich anschickt, so sehr gut zu werden. Und das hilft uns tatsächlich, weil was wir im Ausland nicht haben, ist das, was wir hier in Deutschland haben, nämlich der Local Hero. Wir sind ja in Frankreich, in Holland sind wir nicht die nationale Herzensmarke, sondern sind wir einer von außen, der dazukommt. Im Ausland gibt's teilweise auch schon die großen Pizzen. Also es ist auch nicht so, dass du, wie damals wir in Deutschland, das Erscheinungsbild sprengst. Also du hast, und du musst mehr Budget in die Hand nehmen, um da halt zu punkten. Und da sind wir dran, schlauen uns auf.
Du hast auch eine relativ große neue Fabrik quasi gebaut in Nordthüringen, habe ich gelesen. Also ihr nehmt aus eigenen Mitteln oder aus Darlehen, nehme ich jetzt mal an, 50 Millionen in die Hand und baut nochmal eine zweite große Fertigung irgendwie in Mitteldeutschland.
Ja, und wir planen ein drittes Werk jetzt gerade.
Wo soll das sein?
Das wissen wir noch nicht. Also wir wollen da modulbauweise, das heißt wir wollen das Werk bauen an einem Ort und dann können wir es auch hinstellen, wo wir es brauchen.
Okay, aber das heißt...
Und das ist auch das, was uns beim Wachsen helfen soll, dass wir eben sagen, dass wir schnell wachsen können, schnell skalieren können.
Ihr seid jetzt, wie viele Leute arbeiten bei euch?
570, glaube ich, sind es.
Ja, sowas.
Okay, das heißt, aber die meisten davon dann jetzt in den beiden Fertigungs...
Ja, es ist so, ich glaube, es ist so 60% in den Werken und dann der Rest ist Verwaltung, Vertrieb.
Okay.
Genau. Marketing.
Und so eine Fertigung Nummer 3 auch wieder 50 Millionen oder sowas investieren?
Nee, wir wollen auf kleinere Einheiten gehen, regional. Und ich gehe eben, also das ist natürlich eine Wette, aber ich gehe davon aus, dass die Logistikkosten noch weiter steigen werden und auch der CO2-Footprint noch mehr Relevanz bekommen wird in Zukunft. Und deswegen glaube ich, dass wir mit Regionalität und kürzeren Lieferwegen besser fahren werden.
Ist denn gerade generell im Food-Bereich was Besonderes im Umbruch? Ich meine, ich habe jetzt ja schon auch einige Gäste hier gehabt, habe ich erzählt, irgendwie aus dem Bereich. Es gibt noch weitere Marken. Man hat das Gefühl, in den letzten 10 Jahren, True Fruits, fallen mir noch mehr ein. Tut sich da was? Also über Kommunikation sehr stark, über neue Produkte oder Produkterweiterung oder einfach, sagen wir mal, gibt's
im Markt, ob sich was tut, oder?
Ja, genau.
Also ich habe das Gefühl, dass es gibt ganz viele Startups, aber es gibt kaum welche, die selber irgendwas produzieren. Also es sind fast immer so Lohnfertige und Lohnherstellungen und wo es eigentlich fast ausschließlich um die Vermarktung geht. Und war halt nicht unser Ansatz. Also wir haben hier gesagt, also das, was wir produzieren wollen, die Qualität, die wir produzieren wollen, die kann man in dem klassischen Werk jetzt so nicht abbilden, in dem konventionellen. Ob das stimmt, das spielt ja keine Rolle, aber das war so die Überlegung. Und deswegen wollen wir das selber machen und wir wollen niemals das Produkt auch maschinengängig machen, sondern immer nur Maschinen einsetzen, wo die Produktqualität nicht leidet und wo es keine Maschinen gibt. Bauen wir sie oder wir machen es von Hand.
Aber man hat das Gefühl, der Endkunde freut sich trotzdem an Ankerkraut oder das ist ja, kann ja kein Zufall sein, dass auf einmal so viele Lebensmittelmarken in den letzten Jahren hochgeschossen sind, die funktionieren im Handel.
Ich glaube schon, dass ich glaube schon, dass der Anspruch auch an die der Konsumenten wächst an die Produkte im Lebensmittelhandel. Und also wir stellen auch fest, ich habe mal eine Studie gelesen, dass in Deutschland nur noch jeder vierte Haushalt zum Beispiel täglich frisch kocht. Und somit also, aber gleichzeitig wächst der Anspruch an die Lebensmittel, mehr Regionalität, nachhaltiger, hochqualitativer. Und das heißt, also man kocht weniger, aber der Anspruch wächst also auch an das Convenience-Produkt. Und das ist, glaube ich, was, wovon einige Unternehmen halt auch profitieren können. Also wir auf jeden Fall und ich glaube andere auch.
Wobei bei anderen ist es ja auch so, ich meine, ich hatte auch in den Podcasts immer gelernt, viel ist Influencer, die da mithelfen. Bei euch ist ja, also euer Instagram-Account ist ja fast traurig. Also sag ich mal, ich glaube 20.000 Follower oder sowas. Könnte ja viel größer sein.
Aber wir, diese Followerzahlen sich einfach zu holen, also wir machen Werbung dort und wir verteilen das, aber unser Augenmerk ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir wollen da eine Showcase-Zahl haben, sondern wir, abgesehen davon, dass wir es gerade auch umstellen und auch jetzt auf TikTok draufgehen, aber wir holen es dann halt auch gerne Leute, die aber das selbst mitbringen. Also unsere erste Pizza zum Beispiel war mit dem Influencer Luca auf YouTube. Ein sehr starker YouTuber damals vor allen Dingen gewesen, jetzt ist er auch auf den anderen Kanälen groß. Und mit dem haben wir quasi, ich glaube sogar weltweit, die erste Influencer-Pizza gemacht. Und dann nochmal eine und nochmal eine, weil das so gut funktioniert hat. Und wir dachten, in dieser jungen Zielgruppe ist das schon eine Chance, halt wirklich, indem er sich so identifiziert mit uns und wir auch drei Pizzen in Reihe machen, da anzudocken. Und das ist
habt ihr nicht jetzt weiter? Ich habe einen ehemaligen Kollege, der bei uns gearbeitet hat, der macht jetzt Lounge, heißt das, ein Startup, die jetzt im ganz großen Stil nur mit Influencern Pizzen machen. Das hättet ihr dann auch noch größer spielen können. Der macht es ja seit ein paar Monaten erst.
Ja, also wir wollen ja schon eine eigene Marke aufbauen, die für Qualität steht und fürs Produkt. Ich finde, es ist zurzeit ein ziemlicher Hype. Es ist so, dass viele Influencer oder prominente Produkte bringen. Aber die Frage ist, wie langlebig ist es dann wirklich? Und ist der Fokus dann auf dem Produkt oder auf der Person? Aber uns ging es ja immer darum, eine extrem hochwertige Pizza zu machen. Und uns geht es auch nicht um diesen schnellen Reibach, sondern wir wollen ja perspektivisch denken. Also wir sagen auch immer, wir wollen eine Marke machen, die relevant ist über den Tellerrand hinaus. Wir wollen mehr machen als nur gute Pizza. Das spiegelt sich bei uns zum Beispiel darin, dass wir auch vom Tag 1 an die Tafel unterstützen. Die können kommen, wenn immer sie wollen und von uns Pizzen kriegen. Wir bauen einen Solarpark um unser neues Werk rum, was sehr viel Energie speisen kann.
Ich habe viel Aufmerksamkeit bekommen. Da gab es eine Kampagne während der Corona-Pandemie, wo ihr gesagt habt, bitte, also wo ihr kommuniziert habt, keine Tiefkühlpizza kaufen, sondern die lokale Gastronomie unterstützen. Was ja in eurer Rolle schon ein bisschen überraschend ist, das so klar zu sagen.
Ja, vor allen Dingen war es lustig, weil das war unsere erste richtig crossmediale Kampagne. Und die erste crossmediale Kampagne, das passt aber ganz gut zu uns als Firma, war nicht kauf unsere Pizza, sondern kauf unsere Pizza nicht.
Und wo kommt das her? Wir haben in der Corona-Krise, wenn man das so, es ist ein hässliches Wort, Krisengewinner, aber es ist ja logisch, die Leute konnten nicht mehr ins Restaurant gehen, also haben sie sich stärker natürlich eingedeckt im Supermarkt. Und wenn du schon zu Hause hockst, möchtest du dir auch was Besseres vielleicht gönnen. Und deswegen haben wir dort einen sehr großen Uplift erfahren. Und wir haben gesagt, komm, wir haben jetzt von dieser blöden Phase richtig profitieren können. Jetzt lasst uns doch mal was zurückgeben. Und wir, also Christopher hatte ja Gastronomie-Hintergrund. Also wir, und ich denke mal, du weißt am allerbesten, was Gastronomie auch für Herausforderungen hat, schon ohne Krise. Mit Krise wollten wir uns das gar nicht ausmalen. Und dann hatten wir gesagt, ja, das wäre doch eine geile Aktion, wenn der Lockdown vorbei ist und die Gastronomien endlich wieder aufmachen dürfen, dass wir dann sagen, so, esst weniger Tiefkühlpizza, sondern jetzt geht's lieber mal raus und unterstützt eure Lieblingspizzeria.
Habt ihr das kommuniziert, auf die Pizzen draufgeschrieben oder also auf die Kartons oder wo? Oder wo?
Nee, es startete tatsächlich mit einer großen Anzeige in der Bild und dann kamen andere Magazine dazu, die das so schön fanden, dass sie uns Anzeigen geschenkt haben. Wir haben mit Ströer zusammengearbeitet und Wolde Co. glaube ich auch und haben da Flächen geschenkt bekommen, teils investiert, teils geschenkt bekommen. Wir haben einen Film gemacht, den auf Social Media Kanälen geteilt.
Macht ihr mittlerweile viel Paid Advertising?
Ja, wir machen schon viel Paid.
Also früher war es ja offensichtlich gar nicht, aber jetzt halt schon. Also jetzt irgendwie mittlerweile seid ihr angekommen, dass ihr auch, sagen wir mal, Millionen ausgebt für Paid?
Ja, aber trotzdem noch homöopathisch verglichen mit den großen
Playern. Wo macht ihr das dann? Also wenn ihr jetzt Paid macht, wo gibt's das Geld aus?
Wir arbeiten mit unserer Mediaagentur Cross Media halt je nach Auftrag quasi ein Programm aus. Aber wir sind online natürlich sehr stark vertreten. Wir müssen halt auch gucken, dass wir Formate machen, die schnell funktionieren. Also tatsächlich klingt jetzt erstmal nicht so sexy, aber diese 6-Sekunden, diese Bumper-Ads zum Beispiel, die sind bei uns sehr stark, weil wir halt...
Bei YouTube die?
Ja, genau, zum Beispiel. Weil wir halt gerne mit Musik arbeiten wenn du da halt einen Refrain hast, Life is Life zum Beispiel, haben wir mal so eine Schlagerparodie gemacht. Das bleibt halt im Kopf. Da hast du Life is Life, Ananas war dann der Abwinner. Und das hast du drin und so hast du Werbung geworben für unsere... Also wir arbeiten auf den sozialen Kanälen viel. Wir sind aber auch schon im TV gewesen, auch durch Partnerschaften. Wir machen manchmal Plakatwerbung dann, aber gezielt um die Märkte rum. Für uns sehr spannendes Retail-Media. Das ist was wir wirklich sehr also spannend finden.
In den Märkten selber dann drin.
Genau. Das kommt immer mehr und mehr. Wenn du in den Supermarkt gehst, dann, dass du da, wo du reingehst, quasi so digitale Stelen hast. Und dort kannst du quasi deine Werbung schalten. Und was ganz spannend ist, da, das kommt eben immer mehr, dass du Rückschlüsse dann wirklich ziehen kannst, wie gut es performt. Also es ist eine Art Performance-Marketing, was für uns als Nicht-E-Commerce-Marke ja nicht so ganz einfach ist. Da kannst du wirklich sehen...
Habt ihr gar kein E-Commerce? Ich habe gesehen, man kann euch auch bei Amazon bestellen. Also ich habe ein bisschen gegoogelt, also wisst ihr nichts davon.
Ja, aber das ist homöopathisch.
Also die Wahrheit. Keinen Shop oder so, sondern es ist alles, am Ende ist alles Handel.
TK-Versand ist halt schwierig. Also es ist kostenintensiv, es ist jetzt auch... Der Footprint ist das auch nicht so geil, wenn du da TK-Ware versendest durch die Pyrie. Also das ist was bisher zumindest bei uns nicht, sondern nicht, also eigentlich gar nicht wirklich stattfindet. Das ist.
Ihr habt ja mal eine Eismarke probiert, also Eis zu machen.
Ja, war vielleicht nicht die beste Entscheidung.
Okay.
Wir haben den Markt halt unterschätzt. Also wir dachten halt, also oder anders, der Anspruch war beim Eis derselbe wie bei der Pizza. Wir wollten der Erste sein, der richtige Pizzeria-Pizza in die Truhen bringt. Und beim Eis wollten wir jemand sein, der echtes italienisches Eisdielen-Eis in die Truhen bringt. Also wirklich sehr, sehr hochwertige Eiscreme. Und das ist uns auch gelungen. Wir haben da auch Blindtests gemacht und wurden eigentlich super hoch, wenn nicht sogar am höchsten bewertet vom Geschmack her. Aber wir haben bei der Pizza ja überlegt, wie können wir aus der Pizzatruhe rausbrechen auf den ersten Blick. Und beim Eis haben wir das nicht getan, wie können wir aus der Eistruhe rausbrechen. Auf den ersten Blick, sondern wie können wir unsere Pizzamarke adaptieren. Und weißt du, was ich meine? Wir haben also quasi den Karton genommen und quasi auch mit Sprüchen versehen und in dem Look gemacht. Dann sind es halt nicht Tomate, sondern Himbeere mit Illustrationen drumherum. Aber das war in sich schön und schlüssig neben unseren Kartons. Aber in der Eistruhe drin gab es auch andere Eissorten, die hell waren. Häagen-Dazs hat zum Beispiel einen weißen Becher, die Rewes Feine Welt ist hell, auch noch andere. Und du hast auch nicht so viel Facings wie die Nachbarn. Und dann fällst du halt einfach nicht so auf, wie wir rausgebrochen sind aus der Truhe.
Aber ganz kurze Fachfrage dazu. Ich liege meinem Kumpel Tim Melzer in den Ohren. Der hat nämlich gerade vor ein paar Monaten eine eigene Eismarke gemacht. Mhm. Melzer und Fu, habt ihr das beobachtet?
Ja, auch schon probiert.
und also macht er gemeinsam mit dem Gründer von Beastin, seinem Sneaker-Store, Chris. Und ich würde da am liebsten bei den beiden investieren, weil ich daran eigentlich glaube. Jetzt habe ich habe daran geglaubt oder glaube es immer noch, bis ich jetzt gelesen habe, dass ihr es nicht hinbekommen habt. Da dachte ich mir, okay, ich frage euch mal, haltet ihr das für aussichtsreich, was die beiden da machen?
Also ich habe das nicht verfolgt, wirklich. Aber ich kann nur sagen, der Eismarkt ist sehr schwer. Und sich dauerhaft durchzusetzen, ist auch nicht leicht. Also es ist, ich will jetzt aber nicht sagen, vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Bei uns war die Entscheidung, dass wir es jetzt wieder aus dem Sortiment genommen haben, auch die, dass wir einfach noch nicht so weit, wir waren noch nicht reif genug. Also wir waren, unsere ganze Organisation war noch nicht reif genug. Wir sind mittendrin dabei, jetzt unsere ganzen Strukturen und Prozesse aufzubauen. Und können mit Pizza noch so stark wachsen. Wir haben eh kein Konsolidierungsjahr, das eigentlich sehr gesund mal wäre, weil wir eben jedes Jahr so stark wachsen. Und das ist eh eine riesen Herausforderung, die ganze Unternehmenskultur aufzubauen und die Leute mitzunehmen und alle Strukturen zu erschaffen. Das ist eine riesen Herausforderung. Und dann noch, und das während einem starken Wachstum, und dann zusätzlich noch eine komplett neue Produktlinie, die wieder eigene Energie auch erfordert, also die man da rein investieren muss, das ist einfach too much. Und das war einfach, auf das war das bezogen mit, war nicht die beste Entscheidung, weil wir einfach noch nicht reif genug waren. Und wenn man mal irgendwann mal sagt so, das Wachstum flaut ab, wir sind jetzt in den Märkten drin und wir sind jetzt von der Organisation, die alles steht, und dann ist das was anderes. Dann kann man vielleicht sowas mal machen. Aber wir waren eben noch nicht reif genug. Und wir haben auch gesagt, wir hatten keine eigene, unsere Identität, wer sind wir denn? Wir haben uns nie die Frage gestellt, wer sind wir denn? Was sind wir denn? Sind wir, und haben gesagt, ja, wir sind ein italienischer Premium-Markenhersteller, der eine super Pizza hat, und da passt ihr Eis super dazu, und vielleicht kommt danach ein Pasta, Lasagne oder irgendwas noch. Aber man sagt, nee, eigentlich sind wir das nicht, sondern wir sind da wieder zurück. Nee, wir sind Pizza. Wir sind Pizza, aber in jeder erdenklichen Form und auch über jeden möglichen Vertriebsweg.
Was kann man eigentlich generell jetzt in eurem Business, wenn man jetzt nicht so stark wächst und jetzt nicht investiert in neue Fabriken und so, jetzt im eingeschwungenen Zustand für eine Marge schaffen mit dem Geschäft? Ist das irgendwie ein Geschäft, wo man sagt, okay, da macht man jetzt 10% mit oder 20 oder 3 oder wie muss man sich vorstellen?
Ja, wir haben ganz wenig Marge.
Ja, natürlich nicht. Also, aber
wir können gerade so überleben.
Also es ist schon zweistellig wahrscheinlich, oder?
Nein, nee. Nee.
Nicht?
Ja, und selbst wenn es so wäre, würde ich es dir nicht sagen.
Okay, aber ich meine, wenn man jetzt überlegt, ihr könnt es irgendwie euch leisten, so eine 50-Millionen-Fabrik zu bauen bei 120 Millionen Euro Umsatz, dann muss man ja schon ein bisschen was selber mitbringen. Also nur von Banken kriegt man es auch nicht finanziert, deswegen hätte ich gedacht, dass man irgendwie...
Das ist unsere gute Ausstrahlung.
10% Marge muss man... Ist ja auch nicht so... Also ich würde euch dafür jetzt irgendwie ja nicht irgendwie schlechter oder besser finden. Also ich finde, also ich würde es euch ja gönnen. 10% Marge muss man doch haben.
Ja, muss man haben, ja.
Oder auch 20.
Sagen wir uns auch.
Aber 20 ist unmöglich.
Müsste man auch haben, ja. Aber
80 wäre doch besser.
Also kein Statement dazu. Aber
ich kenne unsere Zahlen gar nicht.
okay, aber es ist trotzdem so, dass es jetzt per se sagt, irgendwie, wir ziehen das jetzt auch alleine weiter durch, also auch jetzt die nächste Reise jetzt Richtung der Milliarde. Schafft ihr das jetzt auch aus dem Cashflow oder kommt dann da irgendwann nochmal doch irgendwie ein Private Equity oder irgendwas dazu?
Also das, die Überlegungen, die haben wir natürlich jetzt schon oft angestellt. Was wollen wir, was passt, was brauchen wir? Wenn es nicht so aufwendig wäre, dann hätten wir wahrscheinlich schon einen Investor drin. Aber irgendwie haben wir es ja doch immer ohne geschafft. Und jetzt ist eben die Frage, wie gehen wir diesen Internationalisierungsschritt? Wie schnell können wir das ausrollen? Ist da ein strategischer Partner von Vorteil oder nicht? Also das sind schon Überlegungen, die wir noch haben. Aber es ist nicht so, dass wir das Geld jetzt brauchen, also um normal jetzt unser Geschäft weiter aufzubauen. Also ist halt dann langsamer natürlich, aber ich glaube, wir schaffen es ohne Investor.
Aber ihr seid
die
schon,
Frage ist, wollen wir es?
Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich bin total unkompliziert und kann das irgendwie belegen und hat trotzdem die Mittel, würdet ihr schon mal ein Gespräch führen?
Also was ich zum Beispiel nicht kann, ist, ich kann, glaube ich, nicht mit einer mit Private Equity, das kann ich nicht.
Weil?
Ja, erstens mal würde ich wahrscheinlich irgendeiner schlagen nach kurzer Zeit.
Okay.
Wenn der wieder irgendwas anfordert. Also ich kann auch von der Arbeitsweise, das passt, glaube ich, nicht.
Aber das mal so ein entspanntes Family Office, wo man sagt,
ein entspanntes okay, Family Office wäre vielleicht was anderes. Aber wenn wir einen Partner aufnehmen, dann muss das ja, dann muss uns der irgendwas bringen und was anderes als Geld. Also der muss ja irgendwie vernetzt sein, muss uns irgendwo irgendwelche Märkte erschließen können, sowas. Also
Höhle der Löwen habt ihr nie gemacht?
Haben wir versucht, ja. Wir haben uns beworben.
Die haben mich nicht reingelassen?
Ja, die haben uns einen Vogel gezeigt. Seid ihr ein bisschen zu groß. War ein bisschen zu spät dran.
Und wann hat das denn gemacht?
Wann war denn das?
Da war ich schon bei euch, bei uns. Da war, also 2017, glaube ich, haben wir es probiert. Aber da warst du halt schon...
Aber hättet ihr dann da auch Geld aufgenommen oder wäre das mehr so ein Marketing-Hack gewesen, um so ein bisschen...
Okay, also Ende. Ich gestehe.
Du hättest einfach die Airtime genutzt und wahrscheinlich hätte dann Frank Thelen ausnahmsweise mal nicht investieren dürfen.
Ich gestehe.
Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr habt während der Corona-Zeit ein bisschen profitiert von den Entwicklungen, ohne dass ihr dafür was könnt. Ist es aktuell wieder so, dass Deutschland in einer Rezession ist möglicherweise und Inflation eine Rolle spielt und dass die Menschen deswegen auch vielleicht wieder weniger in Restaurants gehen und eher Tiefkühlprodukte generell kaufen und dass es euch wieder hilft? Also habt ihr zum zweiten Mal vielleicht sogar ein bisschen Glück?
Ja, ist die Frage. Also wir haben uns auch schon oft gefragt, ist es so, dass wenn weniger Geld da ist, die Leute von einer Premium-Pizza zu einer Eigenmarken-Pizza wechseln? Oder ist es so, dass die Leute dann weniger in die Pizzeria gehen und sich mehr Tiefkühlpizza kaufen? Also das ist die Frage. Es gibt wahrscheinlich beide Effekte. Welcher überwiegt? Keine Ahnung. Aber
die Eigenmarken profitieren natürlich schon sehr gerade. Also das liest man immer wieder, dass die Handelsmarken...
Merkt ihr das? Also spürt ihr, dass die Eigenmarken euch auch was wegfressen jetzt?
Also es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, dass wir dadurch gar keine verlieren. Aber glücklicherweise ist es jetzt bei uns nicht so wie bei Produkten des täglichen Lebens wie Butter, Milch, sowas. Da kannst du natürlich, wenn du dann sagst, ich gehe jetzt auf eine Eigenmarke, da hast du wahrscheinlich von der Qualität her keinen, also das schmeckst du wahrscheinlich nicht mal einen Unterschied. Und bei der Pizza ist es halt schon so, dass wir sehr oft auch gehört haben von unseren Kunden, also ich habe mal eine andere probiert mal wieder und kann die eigentlich nicht mehr, also kann die nicht mehr essen oder will die nicht mehr essen. Und das heißt, weil da ist der Geschmack halt schon, ist schon
ein spürbarer Unterschied.
Und deswegen glaube ich, dass uns das nicht so sehr wehtut.
Hinweis auf Findling. Findling ist eine sehr erfolgreiche SEO-Agentur, die bis vor einiger Zeit noch Webstube hieß und mir vor allen Dingen deswegen ins Auge gestochen ist, weil ihre Masterclass beim OMR-Festival ruckzuck ausverkauft war. In Minuten wollten Menschen hören, was die Kollegen von Findling zum Thema SEO zu sagen haben. Ein Grund dafür sicherlich die Referenzen. Findling arbeitet unter anderem für Firmen wie Snox, Ergotopia, Dermanostik oder Mein BAföG. Der Fokus ist also, Firmen über Performance-SEO beim Wachsen zu helfen. Wer rausfinden möchte, ob sich für ihn auch SEO lohnt oder die Ansätze von Findling vielleicht konkret lohnen, der kann sich eintragen. Es gibt keinen Sales Call, sondern eine kostenlose Beratung unter findling.de/OMR. Also auf der Landingpage eintragen und dann gibt es eine Beratung, wenn es richtig gut läuft, vielleicht von Maurice Marinelli, dem Gründer persönlich. Zurück zum Podcast.
Okay. Ist eigentlich bei euch der Plan, also diese Haltungsmarketing künftig noch weiter zu machen? Oder kann man sozusagen auch als Firma so Haltung und Position beziehen, auch wenn man immer größer wird?
Also was wir finden ist, dass man, wir hatten mal eine Kollegin, die hat immer den Satz gesagt, walks the talk, ist ja ein bekannter Satz, die hat es aber wirklich zementartig reingedonnert und ich finde, das stimmt total. Also was wir nicht wollen ist, also da ist irgendeine Krise und man färbt sein Logo bunt. Also ein Beispiel ist, Ukraine-Krieg. Da gab es eine Phase, wo ganz viele Marken ihre Logos gefärbt haben. Das können sie machen, aber ich finde, dann sollte man danach auch eine Aktion machen. Und wir haben zum Beispiel, einen Lagerverkauf gemacht für ich glaube, 22.500 Euro. Das haben wir verdoppelt und haben 50.000 Euro an die Ukraine-Hilfe gespendet. Aber noch viel mehr als das, wir hatten ein neues Bürogebäude gegenüber von unserem Werk Und da sollte eigentlich unsere Produktentwicklung einziehen. Aber wir kamen auch so noch irgendwie halbwegs zurande in unserem Hauptwerk. Dann haben wir gesagt, komm, bevor die jetzt einziehen, bauen wir diese Etage um, haben Sanitäranlagen eingebaut und haben 4 Familien wirklich eine Unterkunft gewährt. Damit haben wir aber keine Werbung gemacht. Die haben 1,5 Jahre bei uns da gelebt. Die haben auch, soweit ich es im Kopf, auch gearbeitet bei uns.
Nee, mittlerweile arbeiten die sogar bei uns.
Ja? Arbeiten sogar fest bei uns. Und wir haben daraus keine Werbenummer gemacht, sondern das ist halt gelebte Verantwortung. Und das wollen wir ausbauen. Und noch viel mehr. Wir haben jetzt gerade ein Nachhaltigkeitsressort wirklich gegründet. Leute, die nichts anderes bei uns machen, als zu überlegen, wie wir natürlich diese Berichterstattungspflicht gerecht werden, Wesentlichkeitsprüfung etc. Aber wir wollen halt noch mehr tun als das, was du tun musst. Und das scannen wir gerade, was es für Möglichkeiten gibt, weil wir auch nicht in 1000 Sachen gleichzeitig was machen wollen, sondern lieber eine Sache finden, die wir ownen können, die wir richtig aufbauen können.
Du hast vorher gefragt, so, warum nicht verkaufen? Warum nicht mal, ja, dann kannst alles machen. Ich werde oft gefragt, warum verkaufst du nicht die Firma? Ja, warum soll ich? Ja, da kannst alles, kannst machen, was du willst, und ich sag, was dir Spaß macht. Sag ich, ja, mir macht es ja auch Spaß. Und ich glaube, dass...
Was glaubst du, ist die Firma aktuell wert? Sag mal ehrlich. Wenn jetzt jemand kommt, was würde jemand euch realistisch dafür bieten? Und du sagst ja, du willst es nicht machen, aber was würde das in der Lade jetzt wert?
Also wenn du mich fragst, ist immer, den darfst nie den Unternehmer fragen.
Sag du mal, was würdest du... Du bist jetzt ja der auch Unternehmer, aber der etwas kleinere Gesellschaft.
Na, ich könnte sagen, was ich mir wünschen würde.
Ja.
5 Milliarden, aber
nein,
das ist es nicht.
Also
es
macht jetzt 150 Millionen Umsatz, das ist ja nicht, dann ist es ja 5 Milliarden wahrscheinlich ein bisschen zu hochgegriffen. Aber was ist denn so die Peer Group? Also kriegt man da jetzt für einmal Umsatz oder kriegt man, weiß nicht, 10-mal Ergebnis, wie das so gängig ist? Oder ihr wächst ja sehr stark, also wird der Multiple auf das Ergebnis wahrscheinlich höher sein. Sag ich, stell jetzt mal, ihr macht 10%, auf 150 sind es 15 Millionen Ergebnis, dann mal 15, weil es so stark wächst. Ist das realistisch? Also 250 Millionen?
Also die Bank hat... Bank hat uns ein Multiple von 20.
Aufs Ergebnis?
Ja.
Und das Ergebnis ist jetzt...
Das Ergebnis ist...
10 Millionen, sag ich mal?
Das Ergebnis sind 150.000.
Nein, das bereinigte Ergebnis...
Man hat auch schon gehört, so dreimal Umsatzmultiple oder sowas.
Aber, habt ihr auch schon mal gehört?
Aber es...
Also nehmen wir mal an, eine 500.000. Das ist ja schon echt sportlich. Das würde ich mal bieten. Das wäre dreimal Umsatz. Jetzt irgendwie also 450 Millionen. Eine 500.000, weil die so stark wächst... Dann würdet ihr sagen, ist es ein fairer Preis?
Ich finde, es ist ein fairer Preis.
Ja, das wäre angemessen.
Aber dann wenn das jemand sich zutraut, dann würdet ihr auch reden.
Nee.
Ernsthaft nicht?
Nein, weil das ist das, was ich jetzt sagen wollte. Also was mache ich denn dann? Was soll ich, ob ich jetzt 100 Millionen habe oder 200 Millionen oder 50 Millionen, was ist denn das für ein Unterschied? Also ich glaube, man muss ein bisschen umdenken, aber es geht ja nicht nur darum, jetzt dass man immer mehr, sondern ich glaube, wenn man hat als Gesellschaft, als Unternehmer auch eine gewisse Verantwortung auch. Und ich glaube, man kann viel mehr bewegen und das ist auch das, was mich antreibt. Also angefangen hat es mit Sicherheit aus irgendwelchen Ego-Themen, Erfolg, Geld, Ansehen und sowas. Und das ist natürlich, klar will man Ansehen haben,
Also das heißt, auf deiner Entwicklung als Unternehmer war das am Anfang so der Auslöser? Und
genau.
Hast du so eine Evolution mittlerweile?
Ja, genau. Mittlerweile
nervt der 11. Lamborghini, gell? Das ist kein Platz mehr.
man muss dazu sagen, für alle...
Nein, ich brauche halt nicht viel. Also ich gebe auch nicht... Ich mache mir nichts aus Autos oder ich brauche eigentlich nicht viel.
Also man muss dazu sagen, hier haben auch schon Gäste gesessen, die hatten irgendwie teure Labels an. Ich sehe es gerade hier im S. Oliver Pullover. Das ist jetzt
also meine Frau sagt, sie kauft mir nur noch H&M, weil ich mache eh alles kaputt oder verliere es.
Also okay, das heißt, also ein Verkauf kommt nicht in Frage?
Nee, und ich glaube einfach, dass man wirklich was bewegen kann mit unserer Marke und dem Produkt. Pizza ist ein Lifestyle-Produkt. Pizza kommt, jeder mag Pizza auf der ganzen Welt. Jeder kann mit Pizza was anfangen und es gab da so einen Moment, der mich so ein bisschen geprägt hat, als ich einen Einkäufer gefragt habe, warum sind wir denn die Einzigen, die CO2-neutral zertifiziert sind? Ich meine, das ist natürlich jetzt das Thema Greenwashing und so, das ist jetzt, wir würden es mittlerweile auch nicht mehr machen, sondern das, was wir machen, investieren wir jetzt in unsere Firma selber und schauen, dass wir neutraler werden. Aber wir hatten eine gute Absicht. Also das
man lernt halt auch dazu. Also die Intention war, der Erste zu sein, der den Schritt geht und den CO2-Ausstoß kompensiert.
Und dann habe ich gefragt, warum machen denn die anderen das nicht? Die können sich doch viel eher leisten als wir. Ja, weil man's, dann war die Antwort, weil man sie nicht abnimmt, weil man sie nicht glaubt. Und da habe ich gesagt, das war so für mich so, aha, sie machen es nur, weil es ihnen was bringt, aber nicht jetzt, weil es richtig ist.
Falsche Motivation.
Das war mein Empfinden, dass es gar nicht stimmt oder mit der Realität vielleicht auch nichts zu tun hat, das spielt jetzt keine Rolle. Aber das war so mein Empfinden, aha, sie machen es nicht, weil sie ihrer Verantwortung gerecht werden wollen, sondern nur, weil es ihnen was bringt. Und nur dann machen sie es. Und da habe ich gesagt, okay, wir wollen anders sein, und als wir dann immer mehr Marktanteile bekommen haben und immer erfolgreicher geworden sind, mit unserem Weg auch, dann haben andere Unternehmen auf einmal auf uns geschaut, und dann hat es so ein bisschen abgestrahlt. Und dann kam da, wurde das kommuniziert und da das, und das war für mich so der Punkt, wo ich sagte, aha, angenommen, ich würde mein Unternehmen verkaufen und alles spenden. Ja, nicht, dass ich das würde ich vielleicht nicht machen, aber wenn ich es täte, dann wäre es ein Tropfen auf dem heißen Stein, was man bewegen kann damit. Wenn man aber einen Weg einschlägt und einen anderen Weg und ist erfolgreich auch noch, dann schauen alle auf dich und dann kannst du wirklich was bewegen. Das heißt, der Hebel ist vielfach größer, wenn man etwas anders macht, neue Wege einschlägt und auch noch erfolgreich ist. Und das ist so das, was mich jetzt ein bisschen antreibt. Ich sage, okay, wir müssen, irgendwas muss sich ja ändern. Also wenn es jetzt nur darum geht, wie viel Geld ich bekomme, ja, ist doch bescheuert eigentlich, oder? Also,
Leute, sie sehen es anders, ne? Aber
ja, aber sie leben ja dann auch nicht anders. Und das ist ja dieses, immer dieses mehr, mehr, mehr. Und
wir halten es da ein bisschen an den Onkel von Spider-Man, der gesagt hat, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und das ist schon so. Also wir haben ja von Tag 1 an zum Beispiel die Tafeln unterstützt, aber das ist halt noch nicht so viel. Aber wenn wir jetzt weiter wachsen und wirklich anfangen, richtige wirtschaftliche Relevanz zu haben oder auch vielleicht so eine Art Vorbildfunktion, oder vielleicht schafft man es auch wirklich, eine Bewegung zu machen, indem man sich mit anderen Marken zusammenschließt. Uns geht es nicht nur darum, guckt auf uns. Im Gegenteil, uns ist es wichtiger, dass wir wirklich was bewegen. Wir hatten nochmal eine Spendenkampagne gemacht für die Gastronomie nach der Kampagne, die du vorhin angesprochen hast. Lokalrunde hieß es. Und da hätten wir selbst einfach, da war der Gedanke, komm, wegen Corona können wir keine Weihnachtsfeiern machen und wenige Geschäftsreisen. Das Geld, was wir uns da gespart haben, das spenden wir in die Gastronomie. Da hätten wir ein paar 10.000 Euro vielleicht so ran. Da haben wir gesagt, es ist doch viel geiler. Wir als Handelsmarken setzen ein Zeichen gegenüber der Gastronomie. Leute, wir sind vermeintliche Konkurrenten. Ja? Wer bei uns Pizza kauft, kauft weniger in der Pizzeria, mehr in der Pizzeria ist. Und wir haben gesagt, lass uns zusammenschließen. Und haben dann am Ende, 25 Marken, glaube ich, gehabt, die gemeinschaftlich gespendet haben und somit viel mehr rumkam, mehr Aufmerksamkeit drauf kam. Und das finde ich ein kleines Beispiel jetzt. Aber im großen Stil zu sagen, wir versuchen, was anzuschieben, was zu bewegen.
Es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten. Also du kannst ja, das kannst du ja weiterspielen, es sind ja keine Grenzen gesetzt. Du kannst ja zum Beispiel auch sagen, ich will ein Rabattsystem mal ins Leben rufen, das eben nicht nach abgenommener Menge, sondern nach Vermögensverhältnissen oder Einkommenshöhe oder alleinerziehende Mütter kriegen immer die höchste Rabattstufe zum Beispiel oder solche Sachen. Also ich meine, man hat schon viele Möglichkeiten, was man machen kann, und je größer man ist, desto mehr kann man bewegen. Ganz nach dem Motto, gern mit vollen Hosen lässt sich's gut stinken. Und das, ich finde das viel befriedigender, als jetzt zu sagen, jetzt verkaufe ich und.
Ist der Traum auch nochmal irgendwie in die USA zu gehen oder solche Sachen?
Klar.
Ja?
Logisch.
Aber das kostet dann richtig Geld.
Da komme ich dann zu dir, weil ich habe gesehen, also du bist auch ziemlich erfolgreich. ich bin beeindruckt, deine Führung durch das Gebäude hier hat mich schwer beeindruckt.
Naja. Also das ist eine andere Liga leider. Aber also okay, ich halte jetzt fest, zwischen 300 und 500 Millionen würdet ihr zumindest mal über ein entspanntes Family Office zur US-Expansion reden, um das mal alles jetzt die letzten Minuten zusammenzufassen. ansonsten, wie hat Eis, haben wir darüber gesprochen. Gibt es noch irgendwelche anderen Projekte, die man noch nicht so gesehen hat, also die Fertigung zu bauen, Auslandsexpansion, aber andere Produkte jetzt? Wie viel Pizzen gibt es eigentlich? Wie viel SKUs, würde man sagen, habt ihr im Handel?
14 Pizzen haben wir derzeit auf zwei Linien. Wir haben die Klassiker-Pizza bei uns, mit der wir auch rausgekommen sind. Und seit letztem Jahr oder seit Winter 2022 haben wir noch die extra luftig. Das ist eine kleinere Pizza mit luftigem Rand. Da ist so ein italienischer Sauerteig drin, Lievito Madre. Das ist anderes Segment. Und die hilft uns auch.
Trotzdem 80% ist Salami-Pizza.
Ja, also Salami und Margarita sind in der Tat die besten.
Also schon deutlich, oder?
Das ist lustig, zum Beispiel in Deutschland, ja, definitiv. In Frankreich isst man keine Salami-Pizza, also gar nicht. Also das ist Frankreich, ist ein Land, da lernt man auch dazu. Dafür gibt's da.
Was gibt's denn eigentlich für Pizzen, die wirklich Masse machen? Salami, Margarita, Thunfisch?
Hm. Also, welche Pizza sich bei uns gut dreht, Fungi? Ist auch vier Käse.
Okay. Also, aber es ist nicht alles hier in Deutschland Salami. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie der normale Deutsche kauft im Wesentlichen Salami-Pizza.
Ja, es ist schon beliebt und man sieht ja auch, also wir selbst haben diverse Salami-Pizzen, aber auch bei unseren Marktbegleitern sieht man, dass sie selbst innerhalb der einzelnen Schienen teilweise 2, 3, 4 verschiedene Salami-Produkte haben. Mal schärfer, mal weniger scharf, also das ist ja ein Beweis dafür, nicht nur bei uns, sondern generell im Markt, dass Salami in Deutschland sehr, sehr gut zieht.
Welcher Distributionspartner ist der wichtigste für euch? Also wer kauft am meisten bei euch?
Es ist noch die Rewe.
Okay.
Unser erster Partner kauft am meisten.
Ist Rewe am größten?
Nee, eigentlich ist Edeka größer, glaube ich. Ja, weil es ist,
theoretisch größer, aber wir machen derzeit.
Und macht ihr auch...
zeigt aber, dass es noch Potenzial da ist.
Macht ihr auch Discounter?
Machen wir auch, ja.
Okay, also Aldi und so kann man.
Ja, hat sich auch ein bisschen geändert, meiner Meinung nach. Also, das so diese Sorgen von früher, ich glaube, das.
Aber es ist auch schon noch hart, mit diesen ganzen Partnern zu verhandeln, höre ich immer. Also, jetzt musste das die ganz.
Ja, es waren sehr harte Zeiten jetzt auch mit den gestiegenen Kosten. Und wenn du da hingehalten wirst.
Aber sie euch gedroht
haben auch. Ich glaube, es hat viele Unternehmen jetzt auch das Genick gebrochen, glaube ich. Sind schon einige vom Markt verschwunden.
Ja? Also
so kleinere Unternehmen, die das nicht gepackt haben, ja.
Also es gibt ja immer auch so, dass man so mittlerweile Firmen dann auch so eine Kraftprobe anstrengen und sich irgendwie auslisten lassen und sagen, okay, wir lassen uns nicht auf die Preise ein. Dann,
ja.
Aber das hat bei euch noch nicht bislang.
Ja, haben wir doch nicht gemacht.
Nee.
Aber warte schon mal kurz davor.
Wir haben darüber nachgedacht.
Okay, weil die Daumenschrauben da so hart angezogen werden.
Mhm.
Ja, es muss halt alles fair sein und noch auch im Rahmen sein. Und wir wollen halt eben auch was bewegen. Und dafür musst du halt auch gucken, dass du wirtschaftlich vernünftig arbeitest. Und das ist und die Machart, die wir haben, ist nun mal sehr aufwendig. Wir bereiten jede einzelne Pizza von Hand aus. Wir lassen die natürlich reifen, den Teig, und haben keine künstlichen Sachen drin, die das beschleunigen. Es ist eine purere Pizza, wirst du gar nicht finden. Es ist ohne künstlichen Wahnsinn. Und das ist halt was auch kostenintensiv ist. Und davon musst du halt auch auf fairem Level halt auch die Preise setzen.
Ja, also, ich drücke euch die Daumen, dass es passiert. Und generell bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Also, Wahnsinnsgeschichte.
Wir auch.
Ja. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke Alles für klar. die Einladung. Hat Spaß
ciao.
Gemacht.
Ciao, ciao.
Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mittwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24/7 Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche MStudio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann, abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen, und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR Reviews. Mittwald ist top-rated in der Kategorie Web-Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr Mittwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mittwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen, Mittwald mit doppelt.de/omr.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.